HR Info. Wissenswert.
Mit Heike Liesmann. Germany is a rival country. Eine aktuelle Ausstellung in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum stellt dem Ganzen noch den Titel Making Heimat voran. Auf diese Ausstellung wollen wir Sie neugierig machen. Zeigt sie doch in einem Beispiel aus Hessen, wie Ankommen gelingt. Making Heimat, Offenbach, a rival city. Die Ausstellung Making Heimat, Germany a Rival Country, prüft die Bedingungen für das Ankommen von Einwanderern und Geflüchteten und bezieht sich dabei auf die Thesen des kanadischen Autors Doug Saunders, der das in verschiedenen Großstädten der Welt untersucht hat. Und siehe da, in Hessen findet sich ein Musterbeispiel, in Offenbach, wie Christoph Schäffer jetzt zeigen wird. Offenbach, Heimat des Rappers Haftbefehl, kämpfte jahrelang als kleine Nachbarstadt von Frankfurt gegen einen extrem schlechten Ruf. Das ändert sich langsam.
Check! Oh, Junge! Es ist Altrup Anhom, Hermann-Steinhäuser-Straße beim Park. Oh, Junge! Abdelkasim, Abschiebung in jungen Jahren aus Germany.
Man sagt, dass die ganze Ecke in den 90ern an ihrem Tiefpunkt angelangt ist, irgendwann mal, die Fabriken sind weg und über Jahre so eine Vernachlässigung und hohe Arbeitslosigkeit. Wenn man oft genug hier an diesen Ecken, an den Kiosken spät genug Bier getrunken hat, dann hört man diese Geschichten von diesen Zeiten aus den 90ern, wo es hier sozusagen wirklich rund ging. Seit Anfang der 2000er kann ich als jemand, der hier gelebt hat, sagen, dass es nicht annähernd so ist und dass sozusagen Haftbefehl das auch so ein bisschen an den Haaren jetzt in 2015 heranziehen muss, wenn er es für einen Videoclip möchte, weil es ist einfach nicht mehr so.
Offenbach bleibt hart, Hermannstein, Häuser, Straße, mein Park, Chart, Forever North End, vierte Platz, Müsing Park, Bruder, dieser Ort brennt.
Vor einigen Jahren hätte man gesagt, das Brooklyn von Frankfurt ist Offenbach, heute ist Brooklyn unfassbar teuer geworden und attraktiv. Offenbach geht auch in die Richtung, aber so ist es noch nicht.
Offenbach 1999. Der Rapper Haftbefehl singt über sein Leben in dieser Stadt, damals mit 14. Drogen, Gewalt, Jugendgangs, das gehörte für Haftbefehl dazu. Offenbach 2016. Die Stadt ist längst nicht mehr so hart, so hässlich, so wild und gefährlich. Peter Kaczola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums, und der Kommunikationsdesigner Leumi Brautmann sehen Offenbach sogar als Modell, als Vorbild, wenn es um die Integration von Einwanderern und Geflüchteten geht. Die Sandgasse in Offenbach. Manche Häuser sehen hier fast dörflich aus. Man ahnt Fachwerk unter den Fassaden. Daneben ragen die Betongerippe von Parkhäusern in den Himmel. Graffiti leuchten grell auf einer Brandmauer, darunter der Spruch »Istanbul meets Offenbach«. Gegenüber, im hellgelb gestrichenen Gebäude einer früheren Autowerkstatt, treffen sich Männer zum Gebet. Die Mevlana-Moschee wirkt von außen unscheinbar. Im Inneren hängt ein prächtiger Kronleuchter über dem Teppich, der diagonal zum Raum die Richtung nach Mekka weist. Direkt neben der Moschee ein kleiner Imbiss. In der Küche wird gearbeitet, die Tische füllen sich auch mit Studenten der nahen Hochschule für Gestaltung.
Heute Gulasch essen, Gemüse und Bohnen. Dreimal Suppe, Döner, Lahmacun, Börek, Baklava. Viele Leute kommen essen. Das Moschee hier, Ausländer, Deutsche, zusammen arbeitet, essen, keine Probleme.
Auch der Designer Leumi Brautmann kommt gerne hierher. Er ist bekennender Offenbach-Fan, hat lange in der Nachbarschaft gewohnt und an der Hochschule für Gestaltung studiert. Seit Jahren führt er Besucher und Einheimische durch die Stadt, die Offenbach entdecken oder neu entdecken wollen. Berührungsängste werden beim Gang in die Moschee schnell überwunden, sagt Leumi Brautmann, der in Frankfurt geboren und in Tel Aviv aufgewachsen ist.
Ich habe ja selbst einen jüdischen und israelischen Hintergrund. Ich bin dann irgendwann mal wegen dem Essen in die Moschee erstmal gekommen. Und über die Jahre, ja, war es auch für mich sozusagen einfach spannend zu sehen, wie wenig Berührungsängste da sind. Wenn man erstmal sozusagen mit den Füßen den Teppich berührt hat und einfach gesehen hat, dass es eigentlich neben dem Beten und der ganzen Religion eigentlich hauptsächlich eine soziale Komponente hat von Zusammenkommen, ja, dann tauen die Leute auch auf und das war für uns auch einfach schön zu sehen.
Leumi Brautmann hat das Team des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt dabei unterstützt, Offenbach als Modell für gelingende Integration zu präsentieren. Ergebnis war die Ausstellung Making Heimat, Germany a Rival Country, die 2016 im deutschen Pavillon der Architekturbiennale in Venedig gezeigt wurde und die jetzt in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum zu sehen ist. Dessen Direktor Peter Kaczola-Schmal ist ein Fan von Offenbach, das von den Nachbarn im reichen Frankfurt allzu lange unterschätzt und missachtet worden sei.
Offenbach war früher reich, bis in die 60er, bis die Lederindustrie den Bach runterging. Vorher waren sie reich. Das Westend von Offenbach hatte die Villen der Lederfabrikanten. Dieses hat man vergessen. Heute sind in den Lederfabriken Lofts. Der schlechte Ruf in Frankfurt gegenüber Offenbach hat dazu geführt, dass so viele Frankfurter nicht selbstverständlich nach Offenbach gezogen sind, weswegen die Mieten ab der Stadtgrenze rapide fallen. Das wird auch noch ein paar Jahre so sein.
Günstige Wohnungen, dazwischen Gewerberäume für Geschäfte und Werkstätten, eine dichte, etwas chaotische Bebauung mit lebendigem Straßenraum. All das macht die Offenbacher Innenstadt zum Prototyp einer Arrival City. Ankunftsstadt. So nennt der kanadische Autor Doug Saunders Stadtteile, in denen neu ankommende Einwanderer gute Chancen haben, schnell anzukommen und auf eigenen Füßen zu stehen. Typischerweise sind es gerade die Viertel, die beim Rest der Bevölkerung einen schlechten Ruf haben, sagt Doug Saunders.
When I look at successful places, often they're places that looked like failures when they were new immigrant neighborhoods.
Erfolgreiche Einwandererviertel sehen oft am Anfang so aus, als seien sie gescheitert. Über die Bewohner dieser Viertel sagte man, sie seien dreckig, sie bildeten kriminelle Banden, sie seien religiöse Extremisten und so weiter. Zum Beispiel New York. Über 150 Jahre galt dort jede neue Einwanderergruppe als Bedrohung der Zivilisation. Die Juden, die Griechen, die Italiener, die Iren. Dennoch wurde New York die erfolgreichste Integrationsmaschine. Das Gleiche gilt für den Osten Londons, wo die Kinder der Einwanderer aus Bangladesch heute einen größeren Bildungserfolg haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also, Einwandererviertel entwickeln sich immer wieder sehr erfolgreich, wenn nicht schreckliche Fehler gemacht werden.
Doug Saunders hat über 15 Jahre lang die Metropolen der Welt bereist und sich dort immer wieder die Viertel angeschaut, in denen Einwanderer ein Zuhause suchen. Seine Beobachtungen hat er in dem Buch Arrival City festgehalten, das auf Deutsch unter dem Titel Die neue Völkerwanderung erschienen ist. Darin analysiert Saunders auch das Scheitern jener europäischen Vorstädte, die von Architekten und Stadtplanern eigentlich mit den besten Absichten angelegt worden waren, etwa in der Banlieue von Paris.
Often what looks like a good neighborhood, you know, with big grassy forest spaces between the buildings and windy streets.
Solche Viertel mit großen Grünflächen zwischen den Häusern und luftigen Straßen sehen zwar toll aus, sind aber oft ganz schlechte Viertel für die Integration und für jede Art von Gemeinschaftsleben. Es gibt riesige leere Räume, die in der Nacht gefährlich werden. Wenn du einen Laden aufmachst, kommen keine Kunden. Der Weg zur Arbeit ist weit. Und es gibt keine Leute drumherum auf der Straße, die dir mal Geld leihen, auf die Kinder aufpassen oder einander helfen können. Auf der anderen Seite sind Dichte und ein bisschen Chaos im Stadtteil große Helfer bei der Integration. Viertel, in denen die Leute eng zusammenleben, die ein bisschen laut und unordentlich sind, da helfen sich die Leute. Und wenn du da eine Eisdiele oder so etwas aufmachst, kommen hunderte Leute jeden Tag. Auch wenn viele das nicht mögen, müssen wir erkennen, ein bisschen Dichte und Chaos gehören zur Integration.
Die Biberer Straße in Offenbach. Wo früher an einem Parkhaus osteuropäische Arbeiter auf Tagelöhnerjobs warteten, werden mittlerweile großzügige Wohnungen gebaut. Gegenüber führt ein schmaler Weg in einen weit verzweigten Hinterhof. In einer kleinen Halle drehen sich große Kübel.
Hier ist jetzt die Produktion. Ne? Das sind diese großen Wannen und da wird jetzt die Ricotta gekocht. Und hinten sind die Knetmaschinen. Ne? Es ist natürlich winzig. Ne? Es gibt natürlich viel größere Käsereien. Aber für eine Innenstadtkäserei ist man schon ganz stolz.
Sagt Andrea Labate. Ihr Schwiegervater hat hier in den 70er Jahren begonnen, Mozzarella und Ricotta herzustellen. Heute führen sie und ihr Mann Giuseppe das expandierende Geschäft.
Also gerade wir Italiener, wir haben ja einen richtigen Bezug zu unserer Küche. Und so unseren Traditionen. Und das hat damals gefehlt. Ne? Es gab keine frischen Sachen und überhaupt keine sonstigen Lebensmittel, an die wir so richtig hängen. Also Nudeln, Tomaten und natürlich unseren Käse. Ne? Deswegen dann die Idee, den Käse hier herzustellen. Also unseren Käse aus unserer Heimat.
Genau. So, was kannst du für Sie tun?
Offenbach war früher so auch Burg, Italiener. Hier die ganze Ecke sind so italienische Geschäfte, sind sehr viel. Aber es liegt daran, dass man früher mal sehr viele Italiener hier war, in den 60er, 70er Jahren. Ich meine, es ist jetzt nicht nur ein Ghetto-mäßiges, sondern es ist verteilt, zum Glück, zum Glück.
Nicht nur Italiener wie dieser Kunde finden den Weg in die Käsefabrik im Hinterhof, sagen Giuseppe und Andrea Labate.
Jetzt gibt es natürlich nicht nur Italiener, es gibt ja von allem was hier in Offenbach. Und von daher ist es eigentlich gut, also dass wir auch den Käse hier herstellen. Und das passt da eigentlich irgendwie.
Es ist schon kurios, so eine Käserei überhaupt in der Innenstadt zu haben. Ist total verrückt eigentlich. Und durch die ganzen Medien haben wir ganz viele Zeit. Da werden die Leute aufmerksam. Und die kommen, oh, wir waren in Frankfurt, jetzt müssten wir unbedingt mal die Käserei in Offenbach gucken. Ja, das ist schon so ein bisschen so ein touristischer Punkt geworden.
Für die Einwanderer der ersten Generation ist es am wichtigsten, Arbeit zu haben und finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Wichtiger noch, als die Sprache des Einwanderungslands zu lernen. Davon ist Doug Saunders überzeugt. Kleine Geschäfte in der Einwanderer-Community bilden oft die Basis für späteren wirtschaftlichen Erfolg. Doug Saunders nennt England als Beispiel, wo zwei der größten Handelsunternehmen, Marks & Spencers und Tesco, von Einwanderern gegründet worden waren. Und auch Ideen für neue Produkte entstehen oft in Einwandererfamilien, weiß Doug Saunders.
One group of refugees had settled in eastern London, the French Protestants, the Huguenots.
Eine Gruppe von Flüchtlingen hat sich im Osten Londons angesiedelt, die französischen Protestanten, die Hugenotten. Die Familie meines Vaters gehörte dazu. Sie waren Flüchtlinge, die die Sprache nicht konnten und denen man nicht vertraute. Und dann kamen die Juden aus Osteuropa dazu, die vor den Pogromen flohen. Und auch sie waren eine missachtete Flüchtlingsgemeinschaft. Die französischen Flüchtlinge kamen auf die Idee, Kartoffeln in Streifen zu schneiden und in Öl zu frittieren. Und die jüdischen Flüchtlinge taten dasselbe mit Stücken von Fisch. Irgendwann brachten diese beiden Flüchtlingsgruppen, die von der Mehrheitsgesellschaft gefürchtet und missachtet wurden, ihre Ideen zusammen. Und es entstand ein klassisches englisches Gericht, nämlich Fish and Chips.
Wenn Flüchtlingen und Einwanderern ein wirtschaftlich selbstständiges Leben nicht durch Gesetze und Vorschriften unnötig erschwert wird, geschieht Integration beinahe von selbst, glaubt Doug Saunders.
People are not integrated from above.
Menschen werden nicht von oben integriert. Man kann nicht von Seiten der Regierung ein Pamphlet verteilen, in dem zu lesen ist, wie man Deutscher wird. Integration funktioniert nicht von oben. Menschen integrieren sich selbst. Man muss sich klar machen, keiner kommt in ein Land, weil er dieses Land hasst, sondern die Leute kommen, weil sie Teil dieses Landes werden wollen und sie bemühen sich darum. Wenn dieses Streben frustriert wird, dann gibt es die Probleme. Wenn keiner die Eingewanderten bremst, werden sie versuchen, sich selbst zu integrieren. Es geht also nicht darum, Menschen von oben zu integrieren, sondern die Hürden bei der Selbstintegration zu beseitigen.
The barriers to their self-integration.
Die Ideen des kanadischen Autors Doug Saunders von der Arrival City hat das Deutsche Architekturmuseum aufgegriffen. Es zeigt Deutschland als Arrival Country, als Ankunftsland für Flüchtlinge, die hier ein Zuhause finden. Es geht um Entwürfe für das Wohnen und Zusammenleben und darum, wie Architektur und Stadtplanung das Ankommen erleichtern können. Making Heimat, so heißt der ebenso ironische wie programmatische Titel der international beachteten Ausstellung. Wenig heimatlich erscheinen viele Notunterkünfte, in denen Flüchtlinge hierzulande zunächst provisorisch untergebracht werden. Turnhallen, leerstehende Baumärkte, sogar Zelte. Mit Wohnen hat das nichts zu tun, mit Heimat schon gar nicht. Dabei brauchen Geflüchtete das Gleiche wie die übrige Bevölkerung, meint Peter Kaczola-Schmal.
Es sind Menschen wie du und ich, die die gleichen Bedürfnisse haben. Das Bedürfnis nach Privatsphäre zum Beispiel, das Bedürfnis nach Freiraum, das Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit, in der Gruppe etwas zu machen. All diese Dinge müssen beantwortet werden. Der Unterschied ist eben, da subventionierte Wohnformen sind, sind sie natürlich in der Fläche minimiert und im Standard minimiert. Das muss ja auch so sein, ist ja verständlich. Viele werden sicher nach einigen Jahren ausziehen, aber trotzdem müssen sie für eine Zeit lang die Möglichkeit der neuen Heimat für diese Menschen bieten und das wird auch sicher geschehen.
Es gibt keine Flüchtlingskrise, davon ist man im Deutschen Architekturmuseum überzeugt, sondern eine Wohnungskrise. Und die betrifft eben bei weitem nicht nur die Flüchtlinge. Dennoch die Frage, wie man auch mit geringem finanziellen Aufwand schnell, unkompliziert und zugleich menschenwürdig bauen kann, stellt sich verschärft. Gelungene Beispiele dafür hat das Architekturmuseum in einer Datenbank gesammelt und präsentiert sie auch im Rahmen von Making Heimat.
Es gibt Projekte, die eine schöne Anlage haben, mit Innenhöfen, mit Laubengängen im ersten Stock, die den Innenhof überschauen können. Wir denken, dass manche dieser Anlagen sehr zukunftsfähig sind. Aus denen kann man ohne weiteres später andere Arten von Wohnen machen.
Immer wieder gibt es Überlegungen, die Geflüchteten selbst am Bau zu beteiligen. Die Idee, wer sein Zuhause selbst gestalten und daran mitbauen konnte, identifiziert sich schneller damit. Außerdem könnten Geflüchtete so ihre freie Zeit sinnvoll nutzen und gleichzeitig den Kommunen noch Kosten ersparen. Der chilenische Star-Architekt Alejandro Aravena zum Beispiel hat es vorgemacht. Mit seinem Team baute er in Chile Häuser, die nur halb fertig waren. Innenausbau, Anbauten, Anstrich- und Fassadengestaltung blieben den Bewohnern überlassen. Auch wenn das in Deutschland unmöglich erscheint, will Peter Cacciola-Schmal solche Modelle weiterdenken.
Ansätze davon sind gut und könnten dazu führen, dass wir damit etwas gelassener umgehen mit eigenen Veränderungen durch die Besitzer. Eigentlich möchten nämlich auch hier bei uns alle Menschen auf ihre Weise an den Häusern herumschrauben, wenn sie ihr Eigentum sind. Wir verhindern das meistens. Aber wenn man nicht genau hinschaut, zum Beispiel in die Schrebergärten, sieht man allerlei Vielfalt. Wenn man in Siedlungen schaut, die nicht mehr der Wohnungsbaugesellschaft gehören, dann verändert so eine Siedlung ganz entschieden ihr Gesicht. Das muss man dann nur zulassen, dann wird es schon bunt.
Auf leerem Magen geht ne Marlboro, Blockpanorama, siebter Stock vom Balkon, traurige Aussicht und du gibst dein Glück auf, der Ausblick so grau und trist, dass ihr dir die Sicht robbt. Lass die Schuhtasche liegen, pack dein Arsch ein, vergiss dein Butterfly bloß nicht, du hast keinen. Du bist verlassen und allein in Offenbach am Main, jeder hasst ihn. Ich bin dein Freund.
Einwanderer, ob sie nun als Flüchtlinge kommen oder als Arbeitsmigranten, suchen in der Arrival City zunächst den Kontakt zu Landsleuten. Das hat der kanadische Journalist Doug Saunders bei seinen Studien in aller Welt immer wieder beobachtet. Die gegenseitige Hilfe in ethnisch geprägten Netzwerken ist der erste Schritt zur Integration, meint er. Und daher hält Doug Saunders gar nichts davon, wenn jetzt Asylsuchenden in Deutschland ein Wohnsitz in dünn besiedelten Landstrichen zugewiesen werden soll.
Ich sehe viele kleine Städte in Brandenburg, in denen tausende Flüchtlinge untergebracht werden. Wie sollen die da jemals erfolgreich sein? Da gibt es keine Wirtschaft, nur leere Häuser. In ein paar Monaten werden diese Leute nach Berlin, Hamburg oder auch nach Frankfurt ziehen. Denn hier gibt es wirtschaftliche Möglichkeiten, Jobs. Und es gibt Netzwerke von Leuten mit der gleichen Sprache, aus der gleichen Kultur, die bei der Integration helfen können.
Who can help them integrate themselves.
Ein erster Job, ein kleiner Kredit, Hilfe beim Gang zu Behörden oder zum Arzt, all das organisieren Einwanderer oft in Netzwerken aus ihrer eigenen Community. Mit einer gefährlichen Bildung von ethnischen Ghettos hat das nichts zu tun, meint Peter Cacciola-Schmal vom Deutschen Architekturmuseum. Zumindest in Deutschland nicht.
Wir haben kein Ghetto in ganz Deutschland. Ein sogenanntes Ghetto wäre ein Viertel, in dem 40% einer Ethnie dominierend ist. Das gibt es selbst in Kreuzberg nicht, das gibt es auch in Offenbach nicht. Wir haben Städte wie Offenbach mit 58% Migrationshintergrund und 38% Ausländeranteil, aber die Ausländer sind dann aus 150 Ländern. Insofern ist das nicht das, was die Politik befürchtet. Es ist natürlich klar, dass ein Eritreer nicht unbedingt eine türkische Umgebung sucht. Aber in so einer Stadt wie zum Beispiel Offenbach wird jeder, der kommt, jemanden finden aus seiner Community.
Die verbreitete Sorge vor Einwanderer-Ghettos oder gar Parallelgesellschaften scheint bestätigt, wenn man an den Brüsseler Stadtteil Molenbeek denkt. Eine ganze Reihe der islamistischen Attentäter von Brüssel oder Paris hatten hier gelebt, sich radikalisiert und nach ihren Taten Unterschlupf gefunden. Doug Saunders hat Molenbeek besucht und sich die Geschichte des Stadtteils angeschaut. Menschen aus den ärmsten Regionen Marokkos hatten sich hier niedergelassen, nachdem man sie in den 60er Jahren als Arbeiter angeworben hatte. Später verloren sie ihre Arbeitsplätze, der Stadtteil Molenbeek wurde abgehängt und vernachlässigt. Viele Jugendliche landeten in gewalttätigen Gangs und im Gefängnis. Das Fazit von Doug Saunders: Die Gewalttaten der Terroristen aus Molenbeek haben mit dem Islam und mit der marokkanischen Herkunft ihrer Eltern wenig zu tun.
There was nothing Moroccan in the culture of these young men.
Es ist nichts Marokkanisches in der Kultur dieser jungen Männer. Sie waren Belgier, sie sprachen nicht die Sprache ihrer Eltern. Ihre Eltern waren auch nicht besonders religiös. Sie hatten keine Verbindung zur marokkanischen Kultur. Sie wurden angezogen von einer politischen Idee, die gewalttätige Leute anspricht. Wir müssen uns fragen, wie wir Stadtviertel vermeiden können, in denen Kriminalität, Gewalt und Extremismus attraktiv werden. All die Dinge, die Menschen tun, wenn sie keine Hoffnung haben. Hoffnung haben.
That network of things that people do when they have no hope.
Es geht darum, solche Stadtteile nicht zu isolieren und den Bewohnern wieder eine Perspektive zu geben. Die Verkehrsanbindung muss stimmen. Arbeit, Wohnen, Geschäfts- und Familienleben müssen ohne große Distanzen vereinbar sein. Und die besten Schulen gehören genau in diese vermeintlichen Problemviertel, fordert Doug Saunders. Mit solchen Interventionen könne die Politik viel tun, um ein Abrutschen ganzer Stadtteile zu verhindern. Auch im Zentrum von Offenbach hat man in den letzten 15 Jahren interveniert. Ein Jugendzentrum und ein Stadtteilbüro entstanden. Gezielt wurden hier Studentenwohnheime eröffnet, um die soziale Mischung der Bewohner zu verändern. Ein Campus bietet Räume für kleine Start-up-Unternehmen und Ateliers für Kreative. Mittlerweile gilt Offenbach sogar bei vielen Frankfurtern als hip. Nicht zuletzt, weil urbaner Wohnraum in Frankfurt für immer mehr Menschen kaum noch bezahlbar ist. Droht jetzt die Gentrifizierung, also die rasante Aufwertung der Offenbacher Innenstadt, zu Lasten ärmerer Bevölkerungsteile, zu Lasten vor allem der Migranten? Peter Kaczola-Schmal.
Gentrifizierung ist an sich nicht bösartig, sondern der Lauf der Dinge. In gewisser Weise ist es sehr positiv, hat aber eben negative Auswirkungen. Und die Idee, man könnte ganze Städte und Stadtviertel vor Veränderung schützen, ist eine absurde Idee, die an der Realität vorbeigeht.
Der Marktplatz in Offenbach ist eigentlich eine vielbefahrene Straßenkreuzung, über die die Fußgänger früher auf einer riesigen Betonplattform hinwegspazierten. Mittlerweile wurde diese Betonwüste abgerissen, der Verkehr etwas beruhigt, Bäume wurden gepflanzt. Auf einem Grünstreifen prangt das Wort Offenbach in den gleichen weißen Großbuchstaben wie beim berühmten Hollywood-Schriftzug in den Hollywood Hills. Von hier ist es nicht weit zum Eckcafé von Osman Göverim. Es trägt den seltsamen Namen Stop and Go Nerds Cantina. Denn Osman ist ein Nerd, der vielleicht größte Star Wars-Fan von Offenbach. Sein Café ist geschmückt mit entsprechenden Bildern und Kostümen.
Wir haben da auch so außergewöhnliche Sachen, was man vom Film eigentlich hat. Wir haben blaue Milch zum Beispiel, was mit Star Wars zu tun hat. Wir haben so die Dekoration mäßig, Star Wars-mäßig hier umgebaut. Und das soll diesen Feeling geben. Das sind halt so Nerds. So richtige Nerds sind wir. Wenn einer reinkommt, der weiß genau, ah, okay, da bin ich hier richtig. Ja.
Auf der Theke steht ein blinkender und piepender Roboter, in dem Star Wars-Kundige natürlich R2-D2 erkennen. Während Osman den Milchschaum auf einen Cappuccino gießt, erzählt er die 40-jährige Geschichte des Lokals.
Mein Vater hat damals den ersten türkischen Lebensmittelladen hier aufgemacht. Und das ging dann so 25 Jahre gut. Und da gab es dann überall türkische Lebensmittelladen. Das ging dann bergabwärts. Und dann hat er umgebaut als Blumenladen. Dann wurde er Pflegefall und dann habe ich den Laden umgenommen und dann habe ich halt aus dem Café draus gemacht. Als gebürtiger Offenbacher, ne, habe ich mal, das gehört hier dazu jetzt hier. Ne, bleiben wir auch hier. Warum soll ich denn weggehen aus Offenbach? Ne?
Osmans Familie ist längst angekommen in der Arrival City Offenbach. Und während sich drumherum die Bevölkerung alle paar Jahre komplett austauscht, bleibt er einfach hier.
Obwohl man immer so sagt, oh, negativ hier, da und dort, aber trotzdem ist es unsere Heimat irgendwie. Also ich bin hier geboren, ich kenne nur Offenbach. Ja. Wenn einer zu mir sagt, wann gehst du in deine Heimat zurück in die Türkei, sage ich, ich kenne die Türkei nur aus Geschichtsbüchern, ja, aber Offenbach ist eigentlich meine Stadt hier. Ne?
Leben in Offenbach. Arrival City im Arrival Country Deutschland. Christoph Schäffer hat es schon gesagt. Die Ausstellung, die auf der Architekturbiennale in Venedig für Beachtung sorgte, ist jetzt im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Making Heimat bis 10. September in Frankfurt am Main. Sie finden Infos und den Podcast zur Sendung auf hrinforadio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.